Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vergangene Woche begann in Kiew der erste Kriegsverbrecherprozess. Heute wurde das Urteil gesprochen. Der junge russische Panzersoldat, der die Erschießung eines 62-jährigen unbewaffneten Zivilisten gestanden hatte, muss lebenslänglich ins Gefängnis. In seinem Schlusswort hatte er gesagt, dass er die Tat bereue und dass er alle Maßnahmen akzeptiere, die verhängt würden. Die Verteidigung des Soldaten hatte auf Freispruch plädiert, weil er auf Befehl gehandelt hatte. Weil sicherlich bald weitere Kriegsverbrecherprozesse in Kiew geführt werden, habe ich am Abend mit Professor Wolfgang Schomburg gesprochen. Von 2001 bis 2008 war er der erste deutsche Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Und er war Berufungsrichter beim UN-Tribunal für Ruanda. Für die ukrainische Generalstaatsanwältin haben Kriegsverbrecherprozesse zurzeit absolute Priorität und auch, dass die Verhandlungen von der internationalen Presse im Saal oder online beobachtet werden können. Ich habe Wolfgang Schomburg gefragt, wie wichtig es seiner Erfahrung nach ist, dass solche Prozesse zügig durchgeführt werden.
Damit haben Sie gerade die große Besonderheit angesprochen, die wir weder in Ruanda noch in früheren Jugoslawien feststellen konnten, dass also gleich zu Beginn mit der Strafverfolgung begonnen wurde und sehr, sehr zeitnah die erste Verhandlung stattgefunden ist. Das ist sehr wichtig, weil diese einzelnen Fakten, die hier zusammengetragen werden, ja doch nachher ein großes Bild ergeben. Aus diesem großen Bild man dann erst feststellen kann, reicht das für eine Anklage auch gegen die höheren Ränge und dann schließlich, wie so oft auch in der Öffentlichkeit gefordert, gegen Personen wie Herrn Lavrov oder gegen Herrn Putin. Ich habe also noch selten zu diesem frühen Zeitpunkt ein so transparentes Verfahren gesehen, was sofort auf die Füße gestellt wurde. Dazu kann man den Kollegen in der Ukraine nur gratulieren. Und alles, was man gesehen hat, spricht ja dafür, dass es ein faires Verfahren gewesen ist.
Es ist ein einfacher Soldat aus Sibirien verurteilt worden. Ist eine strenge Strafverfolgung ungeachtet des militärischen Rangs genauso wichtig?
Die strenge Verfolgung ist genauso wichtig, weil ja unser Grundsatz ist, dass alle Menschen, Täter wie Opfer, gleich sind und dass auch ein im Krieg begangenes Delikt die gleiche Antwort erfahren muss wie ein Mord in einer friedlichen Gesellschaft. Sie haben natürlich recht, es gibt ein wenig zu denken, dass er 21 Jahre erst war. Aber ich denke, hier muss gleich am Anfang auch aus meiner Sicht ein klares Wort gesprochen werden, das auch ein Indikator ist und ein kleines Warnsignal, falls es überhaupt durchdringt, für die anderen Soldaten aufpassen. Es gibt tatsächlich Gerichte in der Ukraine und wir laufen Gefahr, dass wir, wie es noch nie in den früheren Kriegen der Fall gewesen ist, dass wir gleichermaßen in flagranti erwischt werden und dann auch bestraft werden. Aber was noch der zweite wichtige Punkt ist, dass diese Unterlagen nicht untergehen. Dass es offensichtlich eine Vereinbarung gibt zwischen der ukrainischen Generalstaatsanwältin und dem Generalstaatsanwalt bei dem Internationalen Strafgerichtshof, dass sie die Unterlagen sofort austauschen. Es war erschreckend für mich, aber es ist die Realität. Kürzlich von eben dieser von Ihnen erwähnten Staatsanwältin in der Ukraine zu hören, ja, wer weiß denn, ob wir in den nächsten Wochen und Tagen noch leben? Wer weiß, wo die Akten verschwinden und wo die Beteiligten, wo die Zeugen sind? Von daher müssen wir alles daran tun, dass dieses einfließt in das internationale Sammeln von Informationen, die dann erst die richtig große Strafverfolgung zulässt.
Solche Prozesse, haben Sie das erlebt, dass die auch den Opfern bzw. der Gesellschaft, die sich mit dem oder den willkürlich Getöteten ja auch identifiziert, dabei hilft, mit dem Geschehenen abzuschließen?
Also mit dem Geschehenen abzuschließen, das wäre zu viel verlangt. Es zeigt nur, dass es auch in einer solchen Situation so etwas wie Gerechtigkeit geben kann und die Leute der Strafe zugeführt werden, die man erwartet. Und damit auch gleichzeitig verhindert wird, dass die Bevölkerung zur Selbstjustiz greift. Würde es dieses nicht geben, bestünde mit Sicherheit die große Gefahr, dass Angehörige von Opfern oder diejenigen, die die Taten beobachtet haben, selbst Justiz üben. Das soll natürlich auf keinen Fall sein. Wie gesagt, es wird den Informationsaustausch geben und dann gibt es im Augenblick schon eine sehr große Gruppe, die in Den Haag nichts anderes zu tun hat, als für die Staatsanwaltschaft die eingehenden Informationen zu koordinieren, zu sammeln und zusammenbringen zu bestimmten Tatgeschehen, sodass man auch weitere Anklagen noch formulieren kann und dass man vor allem auch das alles dann sammelt für die Verfahren gegen die sogenannten Großen, vor allem für die Vorgesetzten. In unserem Fall, Sie sagten richtig, es war ein Handeln auf Befehl. Das hätte auch zu einer Strafminderung führen können, würde aber im Augenblick wahrscheinlich sehr wenig verstanden. Ich denke, derartige Konsequenzen müssten später denn gezogen werden, wenn es um die Dauer der tatsächlichen Strafverbüßung geht. Aber ein Gedanke sollte auch dabei sein, ein Gedanke der Menschlichkeit. Wie kann es sein, dass Putin seine jüngsten Bürger, die zum Teil ja noch der Wehrpflicht, mitten im Wehrpflichtdienst waren, an die Front schickt und in dieser Art und Weise dafür gesorgt, dass sie aufgerieben werden, dass sie, wie die meisten von ihnen offensichtlich, direkt getötet oder schwer verletzt werden oder dann vor ein solches Kriegsgericht gestellt werden.
Wäre es denn gut, Herr Schomburg, wenn die Ukraine nächste Prozesse vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Verhandlung bringt?
Nein, das schon deswegen nicht, weil im Augenblick für derartige Straftaten, wie wir es hier hatten, der Internationale Strafgerichtshof keine Rechtsprechungsgewalt hat. Die hat er nur dann, wenn es um Taten geht, die auch im Einzelfall von einer solchen Bedeutung sind, dass sie die internationale Friedensordnung gefährdet, die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft gefährdet. Das ist mit Sicherheit bei einer solchen Einzeltat nicht der Fall. Aber es geht ja darum, aus den Einzelfällen jetzt zum Beispiel den Befehlsgeber herauszufinden, dann weiter in seine Aussage dazu bringt, wer ihm den Befehl gegeben hat. Und dass wir so dann die ganze Befehlskette von unten nach oben haben. Denn es ist zwar schon sehr klar, woraufhin Herr Putin hinaus wollte, und es kann nur offen bleiben, ob das jetzt ein Völkermord ist oder eine Ausrottung der Bevölkerung in der Ukraine. Letztendlich hat er dieses Ziel, und da der Versuch etwa des Völkermordes schon strafbar ist, muss er am Ende des Tages auch zur Verantwortung gezogen werden. Nur für diese einzelnen Delikte, dass man ihm das alles zurechnen kann, muss die hierarchische Kette sauber aufgebaut werden. Man muss natürlich auch als Straftat einschätzen, nicht nur den Diebstahl von Getreide, sondern auch, dass es unmöglich gemacht wird, dass afrikanische Länder, die angewiesen sind auf die Getreidelieferungen aus der Ukraine, dass die davon abgeschnitten sind, dass die Häfen vermint sind und dergleichen mehr. Das sind ja auch Straftaten, die nach internationalem Recht strafbar sind.
Mit Professor Wolfgang Schomburg, ehemaliger Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Für das ehemalige Jugoslawien habe ich über das erste Urteil, das im Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine verhängt wurde, gesprochen und auch über die gesellschaftliche Wirkung eines solchen Verfahrens. Besten Dank, Herr Schomburg.
Ich danke Ihnen.